Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Laila Stahl, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Und wie es ja eine schöne Tradition in diesem Podcast-Format ist, hat mich vor wenigen Minuten der Wolfgang angerufen. Am Sonntagabend um 20.30 Uhr. Ich habe Kopfschmerzen. Und hab mir gedacht, soll ich rangehen oder soll ich ihn diesmal einfach mal unbeantwortet lassen? Aber jedes Mal, wenn der Walk anruft, hat er etwas auf dem Herzen, so wahrscheinlich auch heute. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo Dennis, danke, dass du rangegangen bist. Wir können es aber gerne auch verschieben. Also wenn es dir wirklich schlecht geht, dann lassen wir es jetzt einfach bleiben. Veröffentlichen die Folge, wird die kürzeste Folge ever und dann machen wir... Nee, jetzt lachst du.
Sonntagsabends bist du ja hier mein Stimmungsaufheller.
Mach mal nicht. Ja, nee, weswegen ich anrufe, eigentlich können sich das unsere Hörer auch schon denken, was natürlich diese Woche der große Aufreger war, weil dieser war der offene Brief von Alles Schwarze und anderen an unseren werten Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz, wo sie drum baten, und das möchte ich jetzt sofort so polemisch formulieren, wie ich das im weiteren Verlauf nicht mehr polemisch formulieren werde, wo sie darum baten, die Ukraine dem russischen Faschisten zum Fraß vorzuwerfen.
Ja, das ist, also, das ist polemisch formuliert, da gebe ich dir recht.
Habe ich ja nicht bestritten, habe ich ja angekündigt. Ja. Nein, es ist wert, diesen Brief wirklich mal vollständig hier auch vorzulesen. Schön Absatz für Absatz, Satz für Satz teilweise, weil da sind einige Dinge, die drin, die vielleicht nicht jedem sofort als, oder wo nicht jedem sofort klar ist, was da eigentlich drinsteht und worum es eigentlich geht. Und ich denke, man sollte sich ein bisschen ausführlich darüber unterhalten, um das eben aus dieser Polemik auch rauszunehmen und einfach mal klarzumachen, so und so, das steht in dem Brief wortwörtlich und das bedeutet das letzten Endes, wenn man es zu Ende denkt. Weil zu Ende gedacht, behaupte ich jetzt, ist in diesem Brief
gar
nicht viel. Nicht viel.
Wolfgang, aber ganz kurz, bevor wir dazu kommen, würde ich dich doch einmal bitten, vielleicht können wir einmal, das ist ja, wie du richtig sagtest, nicht nur die Alice Schwarzer gewesen, die müssten wir wahrscheinlich unseren jüngeren Hörerinnen und Hörern auch nochmal gleich eben kurz vorstellen, wer das eigentlich ist. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die diesen Brief unterzeichnet haben. Und
ja, Menschen, bei denen ich ein bisschen erschrocken bin teilweise. Menschen, die ich sehr verehre, die ich mag. Ich mag beispielsweise als Wissenschaftsjournalist den Ranga Yogeshwar. Ich denke, er ist ein exzellenter Kommunikator in Sachen Wissenschaft und hat da auch große Verdienste. Er scheint offensichtlich als politischer Mensch nicht ganz so fit zu sein wie als Wissenschaftler. Weil sonst hätte er das zu Ende gedacht. Richtig geschockt bin ich von Gerhard Polt. Der für mich einer der drei größten Komiker ist, die Deutschland in den letzten 60 Jahren hatte. Und den ich wirklich schon fast religiös verehrt habe und das als Komiker auch immer noch tue.
Ist der nicht auch mit den Toten Hosen ständig unterwegs?
Gerhard Polt?
Ja.
Ich glaube, der war mal mit den Toten, ständig würde ich jetzt nicht sagen, der war auch mal mit den Toten Hosen unterwegs, aber das ist ewig. Der war sehr lange mit den Biermöselblasen unterwegs.
Ja, genau. Und die waren mit den Toten Hosen.
Und die mit den Toten Hosen. Die Biermöselblasen, das muss man auch unseren jüngeren Mithörern hier erklären, war eine bayerische Blaskapelle, die politisch-satirische Musik gemacht hat mit sehr spitzen Texten, auch politisch eindeutig orientiert im linken Lager. Auch die haben unterschrieben, auch das schockiert mich. Auch die verehre ich sehr für das, was sie getan haben, weil sie die Blasmusik aus der letzten Endes rechtsreaktionären Ecke rausgeholt haben. Und ich denke, dass das viele Brassbands heute, gerade im Bayerischen, und da gibt es La Brass Banda und so weiter, die wären ohne die Pionierarbeiter der Biermittelblosen überhaupt nicht möglich gewesen.
La Brass Banda übrigens großartig, ne? Nochmal kurz Musiktipp rein.
Ja, natürlich. Ich kann also nur empfehlen, die Biermittelblosen weiterzuhören und auch Gerhard Polt sich weiter anzuschauen. Fast wie im richtigen Leben, war eine grandiose Fernsehserie. Man spricht Deutsch, ein fantastischer Film. Und das schockiert mich ein bisschen. Da denke ich, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich es diesen Menschen, die ich sehr verehre, ein bisschen schulde, jetzt nicht einfach zu sagen, das sind alles Vollpfosten, sondern dann zu sagen, ist okay, lass uns darüber mal reden. Alles Schwarze, um das direkt zu sagen, hat sicher ihre Verdienste darum, das Thema Gleichberechtigung auf die Tagesordnung zu setzen in Deutschland. Ihre Verdienste danach möchte ich als geringer bezeichnen, weil sie immer einen sehr autoritären Ansatz hatte, den ich nicht teile. So, sollen wir mal anfangen mit dem Brief?
Ja, mir ist das eigentlich, ehrlich gesagt, noch ein bisschen zu kurz kommt, was die Unterzeichner und Unterzeichnerin angeht, weil ich finde das schon wichtig. Also wir hatten ja vor ziemlich exakt einem Jahr auch einen offenen Brief, der auch für eine Menge kontroverse Debatte gesorgt hat. Der offene Brief von Schauspielerinnen und Schauspielern zum Thema Corona-Maßnahmen. Ich glaube, der eine oder andere von damals findet sich jetzt auch hier wieder. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, das habe ich nicht gegengecheckt. Aber mir ist schon wichtig, dass wir das auch personell einzuordnen wissen. Dass klar ist, dass hier nicht irgendwelche Schwurbler am Start sind.
Dr. Svenja Flasspöhler, Philosophin und bekannt dafür, dass sie bis zum Ende behauptet hat, dass Putin nicht in der Ukraine einmarschieren wird. Eine der großen Putin-Erklärerinnen in deutschen Talkshows, immer wieder eingeladen bis zum 24.02. Danach so ein bisschen verbrannt. Ich werde jetzt nicht alle, Alexander Kluge, auch das einer, der mich enttäuscht, weil er eigentlich jemand ist, der sehr viele kluge Dinge gesagt hat zum Zustand der Republik in den 80er, 90er, 70er, schon 70er Jahren, ist inzwischen, glaube ich, 90 Jahre alt. Dann gehe ich mal weiter. Hier einige, die mir jetzt nicht so was sagen. Heinz Mack, Bildhauer, Gisela Marx, Filmproduzentin, Dr. Reinhard Merkel, Strafrechtlerin, Rechtsphilosoph, Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler. Ich weiß nicht, ob die irgendwas mit Angela zu tun haben, keine Ahnung. Reinhard May, einer, den ich als Liedermacher durchaus stellenweise verehre, der einige tolle Songs geschrieben hat, der mir politisch allerdings seit den 80er Jahren immer mal wieder als sehr indifferent aufgefallen ist. Dieter Nuhr gehört aber sicher
ganz zu. Ganz kurz zu Reinhard May. Wenn es erlaubt ist, würde ich bei der einen oder anderen Person gerne meine persönlichen Bezugspunkte zu ihr nennen. Ja? Ich finde das auch wichtig. Reinhard May, mit dem hatte ich tatsächlich wahrscheinlich einfach auch, weil ich zu jung bin, nie große Berührungspunkte. Klar, Über den Wolken und so, ne? Tolles Lied, toller Liedermacher. Zuletzt aufgefallen mit Meine Söhne oder Unsere Söhne kriegt ihr nicht, oder?
Ja, das Lied ist ja auch schon alt. Das Lied ist ja auch aus den 80er Jahren, soweit ich
weiß. Genau, wurde jetzt aber nochmal mit einer ganzen Menge an prominenten Sängerinnen und Sängern, glaube ich, nochmal sozusagen neu aufgenommen. Da ist er wieder auf, sagen wir mal, sehr breit auf der Bildfläche erschienen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also er ist ja offensichtlich auch ein sehr überzeugter Pazifist. Insofern überrascht es vielleicht nicht.
Was bei ihm überrascht ist, weil er auch beispielsweise 1972 war es auf seinem Album Mein Achtel Lorbeerblatt, hat er ein Lied gehabt, das heißt In Tyrannis. Von Wand zu Wand sind es 4 Schritte, von Tür zu Fenster 6,5, doch das Fenster ist so hoch und viel zu weit fort von der Pritsche, um dadurch irgendwas zu sehen. Außer dem Stückchen grauen Himmel, es wird jetzt wohl so 7 sein. Sie haben mir die Armbanduhr und meine Kleider weggenommen und mich in Drillichzeug gesteckt. Und dann erzählte das eben. Eigentlich ein Mensch, der durchaus, der ganz klar auch dem antifaschistischen Lager zuzuordnen ist. Aber auch darüber wird zu sehen sein, wie viele Leute, viele dieser Menschen offensichtlich die Trennlinie nicht kennen zwischen wo Antifaschismus tatsächlich aufhört, wenn Pazifismus zu weit geht, darüber können wir uns auch noch unterhalten. Und auch da ein bisschen enttäuscht dann Dieter Nuhr, von dem habe ich nichts anderes erwartet. Schon immer einer der politisch unreflektiertesten Menschen mit einem der lautesten Mundwerke der Republik. Dann schon angesprochener Gerd Polt. Helge Sander, Filmmacherin, H.A. Schuld, Künstler. Als Künstler sagt er mir was, politischer Mensch sagt mir nichts. Al Schwarzer, ja. Seit den frühen 60er Jahren unterwegs, seit den Anfangszeiten von Pardon, der Satirezeitschrift Pardon, am Anfang damit dabei, dann eben Emma aus der Taufe gehoben, enge Zusammenarbeit mit Springer, mit der Bildzeitung, um das Thema aufs Tapet zu bringen, hat da sicher ihre Verdienste. Viele Dinge hätten viel länger gebraucht in unserem Land, wenn sie nicht gewesen wäre, das muss man klar sagen. Aber ihr Ansatz war immer ein autoritärer und auch in ihrem Umfeld herrscht sie autoritär, das weiß ich sicher.
Eine der großen Anklägerinnen im Kachelmann-Prozess, ne? Also der, sag ich mal, medialen Anklägerin.
Sie hat Kachelmann angeklagt, bevor die Details klar waren, und hat ihn schuldig gesprochen, bevor klar war, bevor es da überhaupt einen Prozess gegeben hatte. Hat ihn öffentlich schuldig gesprochen und dann stellte sich raus, oh, er war unschuldig. Nachgewiesenermaßen unschuldig, nicht aus Mangel an Beweisen, sondern nachgewiesenermaßen unschuldig. Robert Seethaler, Schriftsteller, als Schriftsteller habe ich, glaube ich, mal was von ihm gelesen. Hat mich offensichtlich nicht so umgehauen, dass ich jetzt hier in Schwärmen komme. Edgar Selge, bei Schauspielern habe ich immer das Problem, dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Es gibt ganz wenige Schauspieler, die ich von einem Foto aus benennen kann. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wo der schon mitgespielt hat. Antje Vollmer, eine der üblichen Verdächtigen schon aus den 80er Jahren. Grüne Politikerin im Fundiflügel, Theologin, immer tief in Tränen und Wut und Trauer verstrickt und gehört genau auf diese Liste. Ich hätte sie draufgesetzt, wenn sie sich nicht selbst draufgesetzt hätte. Franziska Walser, Martin Walser, Schriftsteller, gehört da auch drauf, schon seit Jahren nicht mehr. Hat auch seine Verdienste als Schriftsteller. Viele ältere Menschen hier, die es eigentlich besser wissen sollten und es aber offensichtlich vergessen haben. Dann eben wieder welche, die ich nicht kenne. Ah ja, die Wellbrüder natürlich. Die Wellbrüder, das sind die von den Biermüsselblosen. Christoph, Karl und Michael. Sehr traurig, finde ich. Professor Dr. Harald Welzer als Sozialpsychologe sagt mir nichts. Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist. Juli C., Schriftstellerin. Wieder eine dieser Kandidatinnen, die ich hier draufgesetzt hätte, wenn sie sich nicht selbst draufgesetzt hätte. Und der Medientheoretiker Siegfried Zielinski ist mir schon mehrfach sehr ungut aufgefallen. Ich weiß jetzt eigentlich spontan gerade nicht, wo. Da müsste ich nachschlagen.
Also Juli C., das ist witzig, weil ich erst vor ungefähr 8 Wochen, vielleicht waren es auch 3 Monate, über Menschen zu Ende gelesen habe, ihren aktuellen, ja, muss man einfach sagen, Mega-Bestseller. Und ich fand schon bezeichnend, dass man dort als Leser bzw. Leserin ganz offenkundig Sympathie für einen Brandenburger Dorfnazi entwickeln soll, der wirklich krude Ansichten vertritt. Also jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen der AfD nah ist, sondern man könnte schon sagen wir mal, ein überzeugter Neonazi, eher der NPD wahrscheinlich angetan als demokratischeren Parteien. Und also das kam mir schon ehrlich gesagt ein bisschen komisch vor, ohne dass ich Juli C. da jetzt in irgendeine Ecke drängen möchte, in die sie nicht hineingehört. Ich habe auch sonst von ihr nichts gelesen, aber das fand ich, ich habe mich die ganze Zeit beim Lesen dieses Buches komisch gefühlt.
Also ich habe diesen Roman jetzt nicht gelesen. Ich habe ein paar Mal versucht, was von ihr zu lesen. Ich finde es langweilig, stilistisch. Sie hält mich nicht bis zum dritten Satz bei der Stange. Bei mir ist das tödlich, weil ich habe dann das Gefühl, meine Zeit zu verschwenden. Und ich bin ja jetzt wirklich nicht einer, der jetzt unbedingt, was weiß ich nicht, Dan Brown lesen muss, um bis zum dritten Satz bei der Stange gehalten zu werden. Ich bin großer Fan von Kafka, Dostojewski und so weiter. Die halten mich bei der Stange, Juli C. nicht.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt auch genug
darüber gesprochen. Das ist auch unerheblich jetzt für die Einschätzung dieses Falles.
Okay.
Mir muss ein Schriftsteller nicht gefallen, damit ich ihn hier verdamme oder umgekehrt oder wie auch immer, was jemand in seinem Beruf macht, kann super kompetent sein. Wir haben einige auf der Liste hier, die in dem, was sie getan haben, offensichtlich sehr kompetent sind. Ich möchte nur behaupten, beim Unterschreiben dieses Briefes war Kompetenz, politische Kompetenz, politikwissenschaftliche Kompetenz nicht unbedingt ihre Stärke, und das liegt daran, dass sie nicht wissen, glaube ich, oder nicht wirklich abrufbereit haben, was genau Faschismus ist. Und darauf möchte ich eigentlich am Ende hinaus, ich möchte eigentlich mal mich darüber unterhalten, weil ich ja auch häufiger hier in diesem Rahmen den Begriff Faschismus verwende, dass ich den durchaus nicht beliebig verwende und immer wieder rumwerfe, sondern ich möchte tatsächlich mal die Kategorien nennen, die erfüllt sein müssen, damit ein System faschistisch ist oder ein Politiker eine faschistische Politik anstrebt. Gut, jetzt den Brief. Darf ich jetzt oder willst du noch was einwerfen?
Du darfst.
Ich darf, okay. Ich lese also tatsächlich im vollen Wortlaut vor, nicht alles auf einmal, sondern ich halte an, wenn ich irgendwas dazu zu sagen habe, und dann können wir auch über einzelne Sätze und so weiter diskutieren. Wenn du mich unterbrechen willst an einer Stelle, tu das bitte.
Ja.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten, das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine, das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa, ja das Risiko eines dritten Weltkrieges. Dazu ist anzumerken, dass dieser Brief offensichtlich verfasst wurde, bevor der Bundestag die Lieferung schwerer Waffen beschloss.
Ja, ja, natürlich, klar, sonst wäre der Wortlaut ja auch ganz anders geworden.
Ja. Wir hoffen, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht weder direkt noch indirekt weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann, zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können. Ich könnte jetzt schon was sagen, aber das ist redundant zu dem, was später kommt, weil einiges hier an der Stelle letzten Endes leider eine Redundanz irgendwie erzwingt. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass nirgendwo in dem Brief und auch übrigens nirgendwo in der gesamten politischen Diskussion, soweit ich sie verfolge, tatsächlich so ein Kompromiss auch mal konkret in seinem Rahmen vorgestellt wird, wie der aussehen könnte. Es wird immer nur gesagt, die sollen sich auf einen Kompromiss einigen. Wie der aussehen soll, wird nirgendwo gesagt. Und der Grund ist, meines Erachtens, lass mich gern belehren, dass es eben keinen Kompromiss gibt zwischen wir wollen, dass ihr als Staat verschwindet und wir wollen aber als Staat existieren. Aber gut, lass uns über den Rest reden. Wir teilen das Urteil, geht es weiter, über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen.
So, erste Unterbrechung meinerseits.
Ja.
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil er macht ja nochmal klar, dass das keine pro-russische Aktion ist, die dort stattfindet, sondern dass die sich ganz klar schon im ersten oder im zweiten Satz oder sagen wir mal im ersten Absatz als auf der ukrainischen Seite stehend ganz klar positionieren. Und
Nein. Weil wenn sie das täten, würde der Rest des Briefes anders lauten. Sie distanzieren sich von der russischen Aggression, weil die sich auch nicht wegdiskutieren lässt. Und weil natürlich es da auch keiner, das nehme ich denen auch ab, dass die das tatsächlich, und das habe ich auch in meiner Timeline in Facebook sehr häufig, dass die Leute, die gegen die Lieferung schwerer Waffen sind, sich ganz klar und glaubwürdig von der russischen Aggression distanzieren.
Ja.
Ja, das glaube ich denen absolut. Ich sehe bloß danach eine Inkonsequenz in der weiteren Argumentation, die ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise wo ich eine gewisse Ahnung habe, wo das herkommt, die aber nichts damit zu tun hat, dass die Leute sich irgendwie tatsächlich solidarisch mit der Ukraine erklären. Weil das tun die nicht. Der nächste Satz nämlich, sagt dann schon etwas über die Stoßrichtung, die es gibt. Also ich wiederhole das nochmal, damit der Kontext klar bleibt. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Doch alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik. So, ist okay. Diese Gebote der politischen Ethik werden im Weiteren nicht genannt. Das heißt, die ganze Argumentation, die ab jetzt kommt, hängt eigentlich im luftleeren Raum und fußt auf irgendwo herbeizitierten Geboten einer politischen Ethik, die nicht näher bestimmt wird und auch nicht näher verargumentiert wird. Eine Ethik ist ja anders als eine Moral, ein begründetes Moralsystem. Also wir haben Moral und Ethik. Ethik ist ein begründetes Moralsystem. Dieses begründete Moralsystem fehlt im Weiteren in diesem Brief.
Ganz kurz, damit ich die beiden Begriffe auch nochmal richtig auseinanderhalten kann. Moral ist eine Art subjektives Empfinden oder kann eine andere moralische Grundauffassung haben und die Ethik kleidet aber die Moral eines Landes qua der Gesetze, die dort herrschen, in ein Korsett sozusagen. Oder?
Ja, der Gesetze beispielsweise, dafür gibt es in der Regel auch ein Grundgesetz, das noch wieder einer herrschenden Ethik unterliegt, die dann meistens in einem sehr früh in diesem Grundgesetz oder in dieser Verfassung geklärt wird. Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aus diesem einen Satz leitet sich mehr oder weniger der komplette Umgang des deutschen Staatssystems, des deutschen Staates, der deutschen Gerichtsbarkeit mit dem Gesetz ab. Und so wird auch die Gesetzgebung des Bundestages letzten Endes bewertet. Ja. Wenn beispielsweise im bürgerlichen Gesetzbuch stünde, bei Vertragsbrüche werden dadurch festgestellt, wer auf der Seite mehr Geld auf dem Bankkonto hat und der hat dann Recht, ja, dann würde unser Bundesverfassungsgericht hoffentlich zu dem Urteil kommen, das ist mit der Würde des Menschen nicht vereinbar, weil die Würde des Menschen kann nicht an seinem Bankkonto festgemacht werden. Das heißt, es kann nicht einfach jedes Gesetz beschlossen werden, wie wir das kennen, sondern dieses Gesetz muss immer an der Verfassung messbar sein, muss innerhalb des Verfassungsrahmens gelten und dieser Verfassungsrahmen unterliegt einer ethischen Gesetzmäßigkeit, die diskutiert wird, ständig.
Wir haben Kommissionen, es gab ja auch während der Corona-Pandemie, und dann sind wir wieder beim Brief, diese Ethikkommission, die sich immer wieder mit den beschlossenen Einschränkungen auf einer sehr abstrakten und dann gleichzeitig aber auch wieder sehr genauen Ebene auseinandersetzt. Die Alena Büchs, die war ja nun wirklich häufig in irgendwelchen Sendungen, ist, glaube ich, die Vorsitzende des Ethikrates, des Deutschen Ethikrates. Und die hat das in einem Interview, das kann man auch vielleicht mal erwähnen, als sehr gewinnbringend in einem Interview mit dem Thilo Jung auf dem YouTube-Kanal Jung und Naiv in, glaube ich, 2,5 Stunden oder so ganz genau erklärt, was es mit der Ethik auf sich hat und hat da verschiedene auch Dilemmata irgendwie erklärt und so weiter, die alle mit dem, was du, weil du gerade sagtest, die Würde des Menschen ist unantastbar, die alle mit diesem ersten Artikel, ne, Artikel 1 des Grundgesetzes in Konflikt geraten und deshalb ist es total wichtig, dass wir die Ethik so hoch hängen in unserem Land.
Genau, und die Ethik eines Landes kann sich ändern, genauso wie sich die Moral eines Menschen und vieler Menschen ändern kann, als Beispiel. Es ist heute nicht mehr begründbar, warum beispielsweise unverheiratete Menschen nicht miteinander Sex haben sollten. Das war in den 50er Jahren noch anders. Da konnte man das durchaus ethisch begründen. Erstens, weil es natürlich insgesamt eine sehr seltsame gesellschaftliche Moral gab, dass es als abstößig galt und Frauen ausgestoßen wurden, die unehelich schwanger wurden. Und es gab eben noch zum Beispiel die Pille noch nicht, sodass also die Verhütung von Schwangerschaft wesentlich schwieriger war und unsicherer. Das heißt, und damals war eben, wie gesagt, das uneheliche Schwangerschaft tatsächlich für viele junge Mädchen noch eine Katastrophe. Und dadurch war es einfach unethisch, als Mann mit einer jungen Frau ins Bett zu gehen. In der verlogenen Moral der Gesellschaft wurde das natürlich immer schuldhaft der Frau in die Schuhe geschoben. Das ist ja bis heute so. Ne? Hätte man nicht so einen kurzen Rock angezogen. Aber man sieht eben, dass sich das ändert. Heute sagt niemand mehr, oder die wenigsten in Deutschland, Sex vor der Ehe ist irgendwie moralisch verwerflich oder sowas. Also da gibt es noch ein paar abseitige religiöse Sekten, die das noch verkünden. Aber sonst verkündet das keiner mehr. Ganz im Gegenteil, wir haben uns darauf geeinigt, dass eine wissende Begleitung der Eltern, den Umgang der Jugendlichen und der jungen Menschen mit Sexualität wesentlich leichter macht, weniger pathologisch macht. Wir sehen das Ergebnis wesentlich weniger Teenager-Schwangerschaften, ungewollte Schwangerschaften heute. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche sinkt seit vielen, vielen Jahren, weil eben die Aufklärung besser wird und so weiter. Ja, das heißt, wir sehen, die Moral einer Gesellschaft kann sich ändern, die ethische Bewertung von Gesetzen kann sich ändern. Viele Dinge, dass wir heute Homosexuelle nicht mehr ins Gefängnis stecken, sondern dass sie heiraten dürfen, ist genau so ein Ding auch. Also wir haben die Moral ist meine Vorstellung davon oder die Vorstellung auch einer Gruppe davon, was richtig und falsch ist, die Moral der katholischen Kirche beispielsweise. Die katholische Kirche würde auch von der Ethik reden. Ich würde sagen, eure Begründungen stehen auf sehr wackeligen Füßen, aber gut. Es ist ein Moralsystem, insofern Ethik, genauso ist unser Rechtssystem, unser politisches System, alles sind dann Ethiken.
Und was genau könnten die denn jetzt mit einer politischen Ethik gemeint haben? Wenn die das schon so im Ungefähren lassen oder gar nicht weiter großartig ausführen, was könnten die damit gemeint haben, Wolfgang?
Was sie damit gemeint haben, wird aus dem Ungefähren klar, nämlich ein Atomkrieg muss unbedingt verhindert werden.
Okay, gut. So. Da würde ich auch zustimmen. Also.
Da würde ich auch zustimmen. Die Frage ist aber natürlich, kann ich diesen Atomkrieg verhindern, indem ich einem Faschisten nachgebe, wenn er mit dem Atomkrieg droht? Ja? Und das zu begründen, diese unterschwellige Behauptung, die sie immer mittragen, die sie aber nie, nie wirklich in diese Worte kleiden, ich denke aus Gründen nicht in diese Worte kleiden, damit hätten sie wesentlich größere Schwierigkeiten. Das heißt, sie nehmen die Angst vor einem Atomkrieg und erhöhen diese Angst zu einer politischen Ethik. Das ist mein Grundvorwurf an diesen Brief. Das können wir so formulieren, sie nehmen die Angst der Menschen vor einem Atomkrieg, die jeder hat, die jeder haben sollte, ja, die völlig verständlich ist. Es geht nicht darum, diese Angst wegzulachen. Ne, kein bisschen. Sie nehmen diese Angst und erklären sie letzten Endes zur politischen Ethik. Und das ist mein Hauptvorwurf an diesen Brief. Machen wir aber weiter mit dem nächsten, Satz, werden Sie ein bisschen konkreter. Zwei solche Grenzlinien sind nach unserer Überzeugung jetzt erreicht. Erstens, das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. So, ich wiederhole den nochmal, weil der ist sprachlich ein bisschen komplex, der Satz. Also, die erste Grenzlinie wäre das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Das heißt, schon das Risiko in Kauf zu nehmen, also ein erhebliches manifestes, ein echtes Risiko in Kauf zu nehmen, das unterliegt schon einem kategorischen Verbot.
Also es darf gar nicht in Erwägung gezogen werden, um es mal vereinfacht auszudrücken.
Was dieser Satz als Schlussfolgerung beinhaltet ist, sobald einer ernsthaft mit Atomkrieg droht, muss man ihm nachgeben. Oder siehst du eine andere mögliche Schlussfolgerung? Kann ich gegen die ernsthafte Drohung mit einem Atomkrieg noch irgendetwas tun, als nachgeben nach diesem behaupteten kategorischen Verbot, das nirgendwo im Völkerrecht steht?
Ja, ich glaube natürlich schon, dass damit gemeint ist, dass dass die drohende Kriegspartei auch überhaupt über Atomraketen verfügen können muss, damit
schon klar. Ja? Dass, aber es gibt verschiedene Staaten auf dieser Welt, die können ernsthaft mit Atombomben drohen, weil sie haben. Wenn die jetzt also sagen, wenn jetzt beispielsweise Israel ankommt.
Also mir ist das zu absolut formuliert. Mir ist von den Briefeschreibern. Da würde mich auch mal interessieren, wer den überhaupt formuliert hat. Aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, was du da glaubst.
Ich gehe mal davon aus, dass Ali Schwarzer das war.
Aber das glaube ich nicht. Aber ist auch das.
Er wird nur in vollen Wortlaut in der Emma veröffentlicht, als erstes.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ja. Er ist auf der Emma-Website.
Das weiß ich, aber dass der da initial komplett veröffentlicht wurde, wusste ich nicht. Okay, anyway, mir ist das auch zu absolut formuliert, ehrlich gesagt. Also
hier wird also ein kategorisches Verbot behauptet, und das sehe ich nicht wo, ja, dass schon die Drohung, die glaubwürdige Drohung mit einem Atomkrieg, die natürlich nur jemand aussprechen kann, der Atombomben hat, die aber natürlich glaubwürdig auch jeder aussprechen kann, der Atombomben hat, ja, dass dem nachzugeben ist.
Lies bitte nochmal eben den Satz. Einmal noch, bitte.
So, ja. Erstens, also zwei Grenzlinien sind unserer Überzeugung jetzt erreicht. Erstens, das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen.
Gut, die sprechen von dieses Krieges. Also die machen es dann doch, also sonst hätten sie ja wahrscheinlich das kategorische Verbot einer nuklearen Eskalation, egal in welchem Konflikt, aber die beziehen sich ja ganz konkret auf diesen Krieg. Ja,
Moment, stopp. Wenn ich ein kategorisches Verbot habe, dann ist das ein kategorisches Verbot. Das kann sich nicht nur auf diesen Krieg beziehen, das muss sich auf alle Kriege beziehen. Okay, okay. Sonst wäre es kein kategorisches Verbot.
Naja, das ist richtig.
Also das ist, letzten Endes sagt dieses, in dem Augenblick, wo Putin sagt, ich schmeiß die Bombe, wenn ihr das macht, in dem Augenblick, abgesehen davon, dass Putin das nicht gesagt hat, dass er die Bombe schmeißt, wenn schwere Panzer geliefert werden, ja, hat er nicht gesagt. Aber wenn er es gesagt hätte, hätten wir die nicht liefern dürfen, weil sonst ja Atomkrieg droht. Und das bedeutet, jeder mit Atomwaffen kann sich drei Viertel der Welt einverleiben, nämlich jeden anderen Staat, der nicht auch Atombomben hat, einfach mit der Drohung, ich schmeiß ans Atom.
Ja, klar.
Das ist die Schlussfolgerung, ja. Gut. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Das ist kompletter Unfug, weil die Lieferung von Waffen hat noch keinen Staat der Welt zur Kriegspartei gemacht. Jemals.
Ja, ich würde auch hier kurz, Also ich finde, bei der Bewertung dieses Ganzen müssen wir fair bleiben. Ich glaube, das, was die meinen, ist, aus den Augen von Wladimir Putin könnte das Deutschland zur Kriegspartei machen.
Ja, Moment, stopp. Und das schreiben sie als nächstes. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Was sie also sagen, tatsächlich ist, wir liefern Waffen und dann beginnt Putin einen Krieg mit uns und dann sind wir im Krieg. Und das sind wir dann schuld, weil wir Waffen geliefert haben an einen Staat, der angegriffen wurde.
Gut, die Argumentation steht wirklich auf äußerst wackeligen Füßen von...
Wir werden nicht Kriegspartei durch das Liefern der Waffen. Wir werden Kriegspartei, wenn wir angegriffen werden. Ja? Und hier ist wieder, am Anfang sagen sie, ja, der Angriff Russlands war völkerrechtswidrig und so weiter. Da machen sie gar nichts rum. Aber hier auf einmal wird auch schon wieder die Schuld umgekehrt. Und diese Schuldumkehr, die ist ein konstantes Motiv in diesem Brief. Ja? Das heißt, auf einmal ist Deutschland dadurch, dass sie einem angegriffenen Staat hilft, sich zu verteidigen, wird zur Kriegspartei, weil dann wir auch angegriffen werden können. Das wäre etwa so, als wenn ich bei einer Schlägerei dazwischen gehe und sage Stopp, ja, aufhören zu schlagen und kriege dann von dem ursprünglichen Angreifer, der angefangen hat, einen in die Fresse, dass ich auf einmal selbst schuld bin, dass ich einen in die Fresse
kriege. Soll ja passieren zwischendurch.
Ja, das ist genau diese Form der Argumentation nach dem Motto, warum hast du dich nicht rausgehalten?
Ich glaube, was die auch nicht verstehen, ist,
dass... Die ich ethisch sehr schwierig
finde. Natürlich, auf jeden Fall. Das ist ja ein großes Dilemma. Ich glaube, das, was auch nicht so richtig verstanden wird, oder was heißt, ich weiß gar nicht, ob ich mir das anmaßen darf, davon verstehen zu sprechen, ist, letztlich entscheidet ja Putin, ob wir welches Land nach seinem Bewertungsmaßstab, nach seinen Kriterien zur Kriegspartei wird. Also dazu müsste unter Umständen müssten gar keine schweren Waffen geliefert werden. Also egal. Also
Da kommen wir später noch dazu auch, ja? Es geht weiter, die zweite Grenzlinie fehlt jetzt noch. Also die erste Grenzlinie ist nicht überzeugend in meinen Augen und ich glaube in deinen auch nicht. Die zweite Grenzlinie ist das Maß, ich lese wieder vor, an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Und dabei geht mir fast das Messer in der Tasche auf. Weil... Ganz offensichtlich hat die ukrainische Zivilbevölkerung keinerlei Motivationsprobleme, diesen Kampf zu führen. Ganz offensichtlich sind die Motivationsprobleme viel eher auf der russischen Seite, bei den russischen Soldaten. Es sind über 100.000 Ukrainer, männliche Ukrainer, aus dem Ausland, die haben ihre Jobs gekündigt im Ausland, sind in die Ukraine zurück, um zu kämpfen.
Ja? Ich empfinde dabei trotzdem keinerlei Hurra-Patriotismus, um ehrlich zu sein. Also ich finde das bewundernswert.
Sie nennen sich im Augenblick Nationalisten, das muss man aber in einem anderen Kontext sehen. Bei ihnen geht es nämlich tatsächlich um den Erhalt der ukrainischen Nation. Und in dem Zusammenhang muss man dieses Wort verstehen. So, was hier aber ganz, ganz stark ist und warum mich das so wütend macht, ist, das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Warum haben ein paar deutsche
Intellektuelle.
Rotweinphilosophen, ja, darüber zu bestimmen, welches Maß an Leid und Zerstörung für die ukrainische Zivilbevölkerung noch erträglich ist oder nicht. Hat das nicht ganz alleine die ukrainische Zivilbevölkerung
zu bestimmen? Ja, absolut. Also dieser Absatz ist wirklich unerträglich. Und ich möchte auch ganz kurz meine Meinung dazu äußern. Ich persönlich halte es so. Ich würde mir natürlich auch in meinem naiven 40-jährigen Kopf wünschen, dass dort irgendwann die Waffen stillstehen. Dass dort
jeder wünscht das.
Genau, ja? Dass dort keine Menschen mehr auf beiden Seiten abgeschlachtet werden. Aber ich habe kein Recht, das in irgendeiner Art und Weise zu fordern, als Mensch, der in Frieden lebt, der sich nicht darüber Gedanken machen muss, ob mein Haus morgen kaputt gebombt wird oder nicht, der keine Angst davor haben muss, dass morgen meine Frau von russischen Soldaten vergewaltigt wird. Ich habe gar kein Recht dazu, das zu fordern. Und das ist ein typischer Fall von einer unerträglichen Hybris, die in diesen Zeilen steckt. Viele davon werden wahrscheinlich oder hoffentlich in ein, zwei Wochen denken, hätte ich mal besser die Fresse gehalten. Also,
was darin auch steckt, ist eine unfassbare Geschichtsvergessenheit, was ich bei Menschen dieses Alters komplett unerträglich finde, aus dieser Generation. Weil, nochmal der zweite Satz, hier aus der zweiten Grenzlinie, der zweite Satz. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. So, was die hier letzten Endes sagen, ist, die Leute im Warschauer Ghetto waren ethisch im Unrecht. Die Leute in der Resistance in Frankreich waren im Unrecht. Die Leute, die hatten sich bewaffnet und haben Aufstand und haben das mehrere Tage, ich glaube, weiß gar nicht jetzt genau, wie lange die haben das verteilt. Es war deutlich schwerer, das niederzuschlagen, als die Nazis zuvor dachten. Und am Ende waren mehr oder weniger alle tot. Ja? Sie sprechen letzten Endes den Menschen das Recht zu diesem Aufstand ab. Sie sprechen einem Großteil des Widerstands gegen die Nazis, der in ganz Europa war, sprechen sie das Recht ab, weil die Nazis hingegangen sind und haben gesagt, für jeden Toten Wehrmachtssoldaten gibt es 10 Tote.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Zivilisten.
Ich kann das auch verstehen. Ich würde nur so weit nicht gehen wollen.
Ich finde es absolut unerträglich, den Opfern eine Grenzlinie zu ziehen, ab wann sie den Widerstand aufzugeben haben und zu sagen, dass es irgendwann mal in einem unerträglichen Missverhältnis ist, so das im Wissen um das, was in Butscha passiert ist und an anderen Orten.
Ja, da stimme ich wieder komplett mit überein. Ja.
Da sind also in Butscha etwa 1000 Menschen abgeschlachtet worden. Einfach abgeschlachtet worden, mit gefesselten Händen. Da sind Frauen vergewaltigt worden und anschließend vom Panzer überfahren worden. Ja, mehrfach vergewaltigt, anschließend vom Panzer überfahren. Es ist unerträglich, diesen Menschen zu sagen, ihr müsst euch denjenigen, die dieses Verbrechen begangen haben, letzten Endes bedingungslos ergeben, weil wir finden, euer Widerstand steht in einem unerträglichen Missverhältnis.
Ja, die fordern im Grunde die Kapitulation.
Der Lavrov hat gestern gesagt, dass Russland inzwischen mehr als 1 Million Menschen in die nach Russland, mehr als 1 Million Ukrainer nach Russland gerettet hat. Was das sind Deportationen. Das sind Zwangsumsiedlungen. Ja, das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gegeben. Ja. Das heißt, stimmt nicht, wahrscheinlich auf dem Balkan, aber im viel kleineren Ausmaß. Ja, über 1 Million Menschen wurden zwangsweise nach Russland geschickt. Ja, die werden da irgendwo im hintersten Sibirien, werden die dann festgehalten, die kommen dann nie wieder weg. Ihre Kinder werden zu Russen umerzogen und so wollen die das ukrainische Problem lösen. Und hier wird ihnen vorgeschlagen, dass das irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis steht. Ich weiß nicht, wie viele Schwarze aus Afrika über die Jahrhunderte nach Amerika, das waren mehrere Millionen, das weiß ich sicher. Aber was ist das anderes? Glaubst du, die sind in Sibirien frei rumzulaufen? Die werden da Zwangsarbeit machen. Mhm. Die kommen dann nie wieder weg, weil sonst kehren sie nicht in die Ukraine zurück. Ja? So. Und jetzt kommt der nächste Absatz und da wird es nicht besser, ganz im Gegenteil. Wir warnen, geht es weiter, vor einem zweifachen Irrtum. Zum einen, und jetzt muss ich mich festhalten am Schreibtisch hier, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Soll ich nochmal vorlesen?
Ja, bitte. Das kann man fast gar nicht fassen.
Nee, wir waren vor einem zweifachen Irrtum. Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. So, erste Frage. Welches Motiv, das Putin genannt hat, um die Ukraine zu überfallen, war nicht frei erfunden und gelogen?
Ja, keins.
Keins. Was macht diese Menschen glauben, er bräuchte eins, um mit einem Atomkrieg zu drohen?
Ja, oder um ihn auszulösen. Ne? Drohnen macht, tut er ja eh schon.
Ja? Es ist in der Diskussion schon ein paar Mal genannt im Netz, auch du wolltest den, glaube ich, gleich noch bringen, den Wolfgang Müller, wo gesagt worden ist, Putin weiß ganz genau, auf welche Situation er wie reagiert. Wenn irgendwo ein Atomkrieg ansteht, dann ändern wir das nicht mehr. Dann wird es den geben. Ab einer bestimmten Stelle. Ja? Und
Ich glaube, das ist menschlich sogar verständlich, dass es, also du wirst wahrscheinlich recht haben, beziehungsweise die viel, viel noch involvierteren Menschen werden wahrscheinlich mit ihrer Annahme recht haben, dass Putin einen Grund finden wird. Und zwar egal, ob es dafür einen Auslöser gab oder nicht. Ich kann die Angst allerdings verstehen, dass das so, also ich muss es anders formulieren, zu wissen, dass dort jemand sitzt im Kreml, der ja aus welchen Gründen auch immer jederzeit einen Atomkrieg vom Zaun brechen könnte, die macht einen, glaube ich, ohnmächtig. Also versteckt man sich so ein bisschen hinter diesen Waffenlieferungen und sagt, ey,
ja,
hier genau. Liefern wir dem Putin vielleicht den Grund des Atomkrieges auf dem Silbertablett. Auch wenn das intellektuell sicherlich unredlich ist. Aber ich kann so ein bisschen verstehen, wo es herrührt.
Ich kann die Angst verstehen, aber ich kann bei der Besetzungsliste, bei der Unterschriftenliste hier nicht verstehen, wie einige Namen da drauf gekommen sind.
Mhm.
Ja? Ich kann, wie gesagt, die Angst steht überhaupt nicht zur Debatte. Die ist völlig gerechtfertigt. Wir müssen auch sehen, dass es eine ganze Generation von, die Menschen unter 40 in diesem Land wissen nicht mehr, wie die ständige Drohung mit einem Atomkrieg sich anfühlt. Meine Generation kennt das. Wir haben das gesehen. Ja, wir hatten das bis 1990. Da war die ständige Drohung mit einem, oder 89 war die ständige Drohung mit einem Atomkrieg. Da war ich 28 Jahre alt. Ja.
Ich kenne das nicht, zum Glück.
Ja, du, ja, genau. Und wir haben noch ständig Luftalarm gehabt. Übung, wir wussten nie, ist das jetzt ernst oder nicht. Ja, das kam regelmäßig, immer mal wieder unangekündigt. Wir wussten samstags, gut, wenn der Russe clever ist, dann greift er genau samstags um 12 an, weil da werden hier alle Sirenen getestet, nimmt keiner ernst. Ja, aber manchmal kam es auch einfach so. Und du wusstest nicht, was das war. Du wusstest nicht, ob jetzt gleich die Bombe fällt oder nicht. Ja, ständig sind uns als Kindern im Tiefflug Phantoms und Starfighter 350 Meter in 350 Meter Höhe über den Kopf geflogen. Ja, ständig haben wir, du hast es nicht gehört, auf einmal kam ein riesiger Knall und du hast nicht mal mehr gezuckt, weil du wusstest ja, hat wieder irgend so ein Jet die Schallmauer durchbrochen. Ja, du warst dran gewöhnt als Kind. Das war völlig normal. Wir haben jetzt etwa 40% der Bevölkerung, die das gar nicht mehr kennt. Ja, 40-50% der Bevölkerung, irgendwie sowas, die das gar nicht mehr kennt. Und da verstehe ich auch die Angst. Das gilt aber für die meisten auf der Liste nicht. Die kennen das noch. Und das Problem, das ich hier sehe, ist natürlich eine komplette Schuldumkehr. Und ich halte es geradezu für niederträchtig, wenn ich doch weiß, was die Doktrin im Kreml ist, und das ist ja inzwischen rund. Medvedev hat es ja selbst gesagt. Ja, russische Hegemonie von Wladiwostok bis Lissabon. Bis Lissabon. Das hat er gesagt. Das steht in der Dugin-Doktrin, das steht in den ganzen Doktrinen drin. Russland muss Hegemonialmacht auf dem eurasischen Kontinent werden. Vollständig. Wir wissen also, wenn die Ukraine fällt, dass es ein nächstes Land geben wird. Moldawien. Weil das ist einfach, das geht schnell. Ja, Moldawien wird sich nicht wehren können. Für Moldawien wird der Westen sicher auch nichts riskieren. Ja, dann kommen die baltischen Staaten, da wird schon gemischt. Dann kommt Polen. Was kommt dann? Was bleibt? Er wird Österreich besetzen.
Bevor Polen fällt, sind wir eh schon längst im Dritten Weltkrieg. Ne? Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Also
da brauchen wir uns nichts vormachen. Irgendwann müssen wir dann mal sagen, jetzt ist Schluss. Und dann wird er wieder sagen, ja, dann drohe ich mit Atomkrieg. Und dann nach der Logik dieser Menschen müssen wir dann auch Polen hergeben und Österreich und Slowakei und Tschechien und dann auch Berlin.
Letztens hat ein General AD bei Lanz gesagt, dass er der Meinung ist, selbst wenn Putin eine taktische Atomwaffe auf ukrainischem Staatsgebiet zünden würde, würde die NATO nicht einschreiten. Das fand ich eine krasse Aussage, muss ich sagen.
Nee, die NATO würde, dass die NATO gar nicht einschreitet, würde ich nicht sehen. Die NATO würde in keinem Fall eine zweite Atombombe werfen. Damit beginnt der Atomkrieg nicht. Ein taktischer Atomkrieg auf dem Schlachtfeld kann Putin werfen. Das wird ihn wahrscheinlich die Unterstützung durch China und Indien kosten, weil da können die Gesichtswahn kaum noch mitmachen. Es wird ihm auch nicht viel helfen, weil die haben so einen Radius von Kilometer, anderthalb, wo sie wirken. Ist mir tatsächlich eher eine Abschreckung als tatsächlich eine militärisch wirksame Waffe. Der Westen wird weiter unterstützen und er wird vor allen Dingen eins unterstützen in der Ukraine, nämlich er wird weitreichende Artillerie und so weiter, damit die russischen Abschusssysteme ausgeschaltet werden können in Russland. Das haben auch USA und Großbritannien und ich glaube Frankreich auch schon gesagt, wenn die Ukraine anfängt, die Artilleriesysteme in Russland und die Flughäfen in Russland auszuschalten, wo diese Jets starten, ist das komplett von ihnen gedeckt, da werden sie Ukraine nicht die Unterstützung entziehen.
Okay. Ja? Ist das alles gruselig einfach? Also
es ist total gruselig, aber es ist komplett, du kannst dich ja nicht einfach hinstellen und sagen, hier an der Grenze endet unser Wehren, ihr könnt uns weiter gerne beschießen von eurem Territorium aus. Das ergibt keinen Sinn. Und wenn Putin das macht, muss er damit rechnen, dass die Waffenlieferungen so massiv werden, dass er innerhalb von wahrscheinlich einem Monat sämtliche Artilleriesysteme in Reichweite der Ukraine los ist. Die werden das so zuballern, dass es da wird es nur noch rauchen dahin. Abgesehen davon hat er so viele, hat offensichtlich die Ukraine, das wird auch in den letzten Tagen klar, so viele Sabotagetrupps da am Arbeiten, weil da die ganze Zeit im Bereich bis etwa 150 Kilometer hinter der Grenze auf russischem Gebiet irgendwelche Munitionsdepots und Öllager in die Luft gehen. Jeden Tag. Ja. Das ist, also offensichtlich sind da sehr gut ausgestattete und sehr gut funktionierende Sabotagetrupps der Ukraine unterwegs. Das heißt, Putin wird das nicht viel helfen. Es wird noch, um das ganz klar zu sagen, der Krieg wird noch sehr, sehr viele Menschenleben kosten.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das wissen alle einfach.
Das wissen alle. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass die Ukraine jetzt, weil Putin wird ihn nicht beenden, nicht ohne, dass er ihn wirklich so verloren hat, dass es keinen Sinn mehr gibt. Also die Möglichkeit, das zu verhindern, ist, Ukraine gibt auf und dann marschieren da die Russen ein und dann hört aber der Krieg nicht auf. Dann ist vielleicht für 2 Jahre Ruhe, bis sie wieder genügend Panzer gebaut haben und dann machen die weiter. Ja? So, wir hatten aber bisher erstmal den ersten Satz. Reine Schuldumkehr. Das heißt, es sind nicht die Schuld, die den Angriff führen, sondern die, die Motive liefern bei einem Gegner, der keine ehrlichen Motive braucht.
Was er ja auch schon mehrfach unter Beweis gestellt hat.
Ne? Das hat er in Tschetschenien unter Beweis gestellt, wo er sich selbst die Motive geschafft hat, weil jeder weiß, dass die Attacken auf russische Wohnungen in Moskau vom FSB gemacht wurden. Ja, und dann wurde behauptet, das war in Tschetschenien und damit wurde Tschetschenien überfallen.
Ja, genau.
In Georgien, auf der Krim, überall dasselbe. Überall dasselbe, ja. Putin erfindet sich seine Motive. Der braucht keine von uns Gelieferten. So, das Zweite, und jetzt lese ich wieder, und zum anderen, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur. Und da kommt mir so der Kaffee rum.
Das ist auch wieder so ein Satz, der so unglaublich clever klingt, ne? Der aber, wenn man ihn.
Was der letzten Endes sagt, ist, unsere moralisch verbindlichen Normen sagen uns, ihr müsst aufgeben und euch abschlachten lassen. Das steht da. Mehr oder weniger wortwörtlich. Beziehungsweise steht da, wir gehen davon aus, dass Putin euch nicht abschlachtet, aber er wird es tun. Ja? Ein amerikanischer Journalist hat gestern hat alles recherchiert. Es gab exakt die Pläne, um die ukrainische Führungsschicht komplett auszuschalten, indem die alle umgebracht werden. Von Zelensky runter bis egal was. Ja? Jeder Bürgermeister, alles.
Ja, und vor allen Dingen jetzt, wo man auch weiß, dass das dort einfach auch ein Genozid passiert. Warum sollte man davon ausgehen, dass dort auch die Bevölkerung verschont würde?
Die Intelligenz, das ist ganz klar, man kennt das Muster solcher Feldzüge, die Intelligenz wird vollständig ausgerottet, die nicht gebildete Bevölkerung wird zerstreut in der Welt. Und in Russland gibt es viel Raum zum Zerstreuen. Da fällt so ein Ukrainer alle 10 Quadratkilometer gar nicht auf. Und dann besiedelst du das Ganze mit Russen und dann hört die Ukraine auf, faktisch zu existieren. Das ist Putins Plan. Das wird er machen. Und dann kommt, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Das ist ein Irrtum. Wie arrogant sind die eigentlich? Wer schreibt den Ukrainern vor, was sie bereit sind zu geben an Opfern dafür, dass sie als Ukrainer weiter existieren dürfen? Das ist deutsches Herrenmenschentum. Und gib mir bitte ein Argument, warum es das nicht ist. Und das meine ich ehrlich, gib's mir bitte.
Das ist ja mir auch, das Wort Herrenmenschentum ist mir zu groß, in der ich weiß, dass du bist wütend und ich kann auch nachvollziehen, dass du wütend bist. Und ich sehe ja die Großteil davon auch. Ich tue mich schwer, wenn ich sehe, wer da unterzeichnet hat, zu glauben, dass die das mit so einer Herrenmenschenhybris irgendwie gedacht haben. Also ich möchte den immer noch.
Ich sag ja, bei vielen davon gehe ich aus, dass denen die politische Tragweite dessen, was sie unterschrieben haben, gar nicht klar ist. Angst spielt da eine Rolle, wie auch immer. Und das wird eben dann hoffentlich der zweite Teil unseres Gesprächs, dass wir mal darüber reden, was ist eigentlich Faschismus und warum wissen die Deutschen das nicht? So viele Deutsche. Ja. Lass mich weiter vorlesen. Sind aber bald durch. Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung. Tatsache ist, es findet im Augenblick noch gar keine Aufrüstung statt, weil noch gar keine Waffen produziert werden. Es werden, ganz im Gegenteil, im Augenblick wird da in der Ukraine massiv abgerüstet, weil da eine ganze Menge Material kaputt geht. Ja. Könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel. So, was wir sehen in der Ukraine ist, dass die millionenschweren und wirklich aufwendig zu produzierenden Großwaffen wie Helikopter, Panzer und so weiter, Kleinstwaffen zum Opfer fallen. Kleinstwaffen jetzt nicht im Sinne von, das sind Pistolen, aber das sind von einzelnen Personen tragbare Geräte, die den ganzen Panzer ausnocken auf 5 Kilometer Entfernung. Mhm. Ja? Das heißt, wir werden eine Menge weniger Panzer bauen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ja? Und mit solchen Panzerabwehrwaffen kannst du keinen offensiven Krieg führen. Es wird also eine komplett neue offensive Kampftaktik erfunden werden müssen, weil es offensichtlich keine wirklich vielversprechende alte mehr gibt. Die Russen.
Das ist natürlich aber auch ein Grund gewesen, weil man hat ja mal die ganze Zeit gesagt, keine schweren Waffen, schwere Waffen, das ist ja sowieso schon so ein ziemlich komisches Wort. Man wollte keine schweren Waffen liefern, wenn ich das recht erinnere, weil man halt einfach keine Offensivwaffen liefern wollte. Sondern man hat ja immer die ganze Zeit Defensivwaffen geliefert und jetzt kommt man nicht umhin, Offensivwaffen zu liefern.
Ja, weil es auch darum geht, die Russen wieder aus der Ukraine zurückzudrängen. Klar, natürlich.
Und dann, was aber natürlich aber letztlich die Offensivwaffe auch wieder zu einer Defensivwaffe macht.
Ja eben, wo ist nur die Grenze und wo beginnt eine schwere Waffe?
Ja, genau, das ist natürlich schon einfach.
Das ist alles gut. Aber ich behaupte aber, diese weltweite Rüstungsspirale, wo ist denn die? Die ist weder bei den Atomwaffen, niemand braucht mehr Atomwaffen. Ja, die Amis wollen weniger Atomwaffen haben, weil das billiger wird und weil das immer noch reicht, um die Welt auszuknipsen. Ja, die Russen werden bald darum betteln, weniger Atomwaffen unterhalten zu müssen, weil sie kein Geld mehr haben für dieses riesige Arsenal. Ja, ich sehe das überhaupt nicht. Das ist wieder etwas, das völlig, da wird es eine riesen, nein, da wird es keine Aufrüstung geben. Ich wage vorauszusagen, wenn das Ganze ausgeschwitzt ist, dann kann es wieder echte Abrüstungsgespräche geben. Nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel. Wir in Deutschland werden einen erheblichen Schub in Richtung Wandel in der Energiepolitik erleben durch diesen Krieg. Ganz Europa wird das. Wir werden wesentlich weniger abhängig werden von Gas und Erdöl, weil wir sehen, dass, wie das unser Finanzminister, der Herr Lindner, so pathetisch wie nonsensmäßig formuliert hat, Wind und Sonne Freiheitsenergien sind. Gut, ja.
Ich kenne sie auch, so pathetisch ist das.
Als ich Anfang der 80er Jahre mit meinen konservativen Freunden, Klammer auf, ja, ich habe konservative Freunde, sehr konservative Freunde, die allerdings allesamt keine autoritären Arschlöcher sind, darüber diskutiert habe, wie eine vernünftige Energiepolitik aussieht und ich gesagt habe, Wind und Sonne sind die Zukunft, wurde ich ausgelacht. Von diesen Menschen lacht heute keiner mehr. Ja, es ist ganz klar, dass das die Zukunft ist. Das und Wasser und noch einige andere, Wasserstoff und was weiß ich nicht, was da noch alles kommt. ist ganz klar. Als es ist auch völliger Unfug, Öl zu verbrennen. Es gibt so viele wichtige Dinge, die man damit produzieren kann. Öl zu verbrennen ist ökonomisch kompletter, ökonomisch Schwachsinn. Gut, machen wir ja weiter. Es gibt bei allen Unterschieden einen weltweiten Frieden anzustreben. Der europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt ist hierfür ein Vorbild. Das erste Mal, dass ich denen wirklich zustimme. Aber wenn der europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt ein Vorbild ist und auf der anderen Seite eine ankommt und alle unter eine Knute zwingen möchte, warum soll ich dem nachgehen? Nur weil der Atomwaffen hat und glaubt, er hat den längsten Schwengel und schickt uns die ganze Zeit Dickpics?
Das ist eigentlich kein lustiges Thema, aber manchmal muss ich einfach lachen dabei. Das ist wirklich, wie du es formulierst. Ja, es ist halt auch Lösungsansatz befreit.
Ja, was wir den Russen sagen müssen, ist ein Angebot. Ihr könnt dazugehören. Ihr könnt ein freies Land sein. Ihr könnt ein großes, wichtiges Land innerhalb der europäischen Völkerfamilie sein. Ihr könnt sogar mittelfristig in die EU beitreten, gerne. Ja? Aber dazu brauchen wir bei euch ein anderes System. Da müsst ihr endlich euren Zarkomplex loswerden, dass ihr einen braucht. Und ihr müsst modern werden und modern denken. Und die großstädtische Bevölkerung unter 50 in Russland tut das auch. Ja, das darf man sich nicht vertun. Da gibt es sehr viele, die mit Putin nichts anfangen können, die sich das nur nicht mehr trauen zu sagen auf der Straße.
Ja,
und dann haben wir den europäischen Ansatz. Aber wenn wir jetzt Putin nachgeben, dann ist dieser europäische Ansatz tot bis Lissabon. Das Erste, was er auflöst, ist die EU. Dann gibt es ein sogenanntes Europa der Nationalstaaten, also übrigens das, was die AfD, die von Putin finanziert gegründet wurde, was die AfD vertritt und überhaupt alle Rechten in Europa vertreten, die Marine Le Pen.
Ja, Orban,
Marine Le Pen, dann haben wir ein Europa der Nationalstaaten, Klammer auf, die allesamt unter der Hegemonie Russland stehen, weil die einfach die Größten sind. Und die Atomwaffen haben. Ja? Ich weiß, wahrscheinlich wird er um Frankreich und Großbritannien noch einen Bogen machen, weil die haben auch Atomraketen. Aber der Rest, der wird dann dazugehören. Ganz einfach. So, und jetzt machen die hier weiter. Wir sind, sehr verehrter Bundeskanzler, überzeugt, dass gerade der Regierungschef von Deutschland entscheidend zu einer Lösung beitragen kann, die auch vor dem Urteil der Geschichte Bestand hat. Nichts zu diskutieren. Ich glaube bloß nicht, dass ein Nachgeben Putins vor dem Urteil der Geschichte Bestand hätte, aber darüber können wir ja diskutieren, meinetwegen. Nicht nur mit Blick auf unsere heutige Wirtschaftsmacht, und jetzt wird es ganz delikat, sondern auch in Anbetracht unserer historischen Verantwortung.
Ja gut, also ich meine, das ist ja wirklich paradox. Ne? Sie führen die historische Verantwortung, die aus unserer Nazi-Vergangenheit herrührt, an. Aber gerade diese Verantwortung ist es doch eigentlich, die uns mit allerlei Verständnis auf die Ukraine blicken lassen müsste. Und auch auf die Wehrhaftigkeit der Ukraine. Ich muss dazu sagen, ich tue mich auch schwer.
Wenn die Briten und die Franzosen 1939 genügend wirtschaftliche Macht, militärische Macht gehabt hätten, um Polen von der Ostsee aus zu entsetzen und Polen zu besetzen und zu sagen, hier findet kein Krieg statt, dann wäre der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen. Wenn es denen gelungen wäre, die deutsche Wehrmacht da zurückzuschlagen, wäre der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen. Der hätte nie stattgefunden. Sie hatten die Macht nicht. Die Amis wollten da mit dem Krieg auch noch nichts zu tun haben. Die hatten übrigens die Macht damals auch nicht. Die deutsche Wehrmacht war damals relativ konkurrenzfrei. Das war leider so. Ja?
Dessen war sich Hitler natürlich aber auch bewusst.
Dessen war sich Hitler bewusst. Putin hat jetzt wieder gedacht, er ist in der gleichen Position. Niemand kann dem was entgegensetzen. Er hat sowohl die Stärke der eigenen Armee hoffnungslos überschätzt, aus sehr albernen Gründen. Es ist halt so, wenn du letzten Endes so ein Top-Down-System hast und immer Geld reinschiebst und den Leuten sagst, kümmert ihr euch drum, macht ihr das und das und das und gibst da Befehle, dann steckt eben jeder in der Befehlskette ein paar Prozent sich erstmal ein, bevor er weiter die Befehle weitergibt und den verringerten Betrag an die nächste Instanz weiterreicht, bis dann irgendwann mal für relativ wenig Geld ganz viele Panzer gebaut werden müssen. Dann sind diese Panzer entweder gar nicht so dick gewandet und sehen nur von außen wie richtige Panzer aus, oder du hast eben weniger Panzer oder diese Panzer sind von so beschissener Qualität, dass sie sofort auseinanderfallen, weil das alles minderwertiges Material ist. Ja? Und das sehen wir jetzt in der Ukraine. Ja? Das Militär wurde nicht richtig ausgebildet. Es ist bekannt, wie korrupt die Kommandeurslinie in der russischen Armee ist. Da sind bis zum Hauptmann runter, das sind alles wohlhabende Menschen. Ja? In Deutschland wird kein Hauptmann wohlhabend. Nicht mal ansatzweise. Gut, die historische Verantwortung also. Als Nachfolger des verheerendsten faschistischen Regimes, das jemals auf diesem Planeten gewütet hat, sehen dies als ihre Verantwortung an, die Verteidigung gegen ein faschistisches Regime unmöglich zu machen. Darf ich sagen, mir fehlen jetzt die Worte und ich würde dich gerne 2, 3, 4 Minuten, 5 reden lassen?
Das darfst du sagen, aber mir wäre das sehr unrecht, wenn ich zu sein.
Gut. Und damit kommen wir zum, glaube ich, eigentlichen Thema, das ich hier habe. Obwohl wir schon über eine Stunde sind, lass es also kurz machen. Ich will ein
paar. Nee, lass uns das nicht kurz machen. Ich finde nämlich dieses Thema, ich habe eine viel bessere Idee, Wolfgang. Wir sind ja hier live on air. Dieses Thema, warum haben die Deutschen eigentlich ein Problem damit zu verstehen, was Faschismus ist, das wird eine eigene Episode. Das ist ein ziemlich komplexes Ding, finde ich. Das können wir jetzt nicht in 10 oder 15 Minuten runterbehandeln. Ich würde stattdessen viel lieber. Also wird die Anschlussepisode vielleicht auch für unsere Bäckerinnen und Bäcker, da können wir uns dann nochmal drüber unterhalten.
Naja, ich denke, das sollten alle mitkriegen.
Okay, das ist also ein wichtiges Thema, das sollten alle mitkriegen, gehe ich d'accord. Lass uns vielleicht noch eine Frage, die sich noch unmittelbar mit dem Brief beschäftigt, behandeln, weil die liegt mir auch auf dem Herzen. Die schreiben ja nicht an irgendwen, es ist ein offener Brief gerichtet an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja bekanntermaßen lange gezögert und gezaudert hat, der Ukraine schwere Waffenlieferungen zu genehmigen.
Ich gehe mal davon aus, dass Grüne und FDP eben mit einem Koalitionsende gedroht haben, wenn er das jetzt nicht tut. Das werden die natürlich nie öffentlich machen und das wird möglicherweise dann in 20 Jahren über irgendwelche Protokolle mal ins Tageslicht kommen. Aber ich gehe davon aus, dass der Druck innerhalb der Koalition massiv war, sonst hätte er das nicht gemacht.
Die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist die Frage, warum hat er so lange gezögert? Ist es nicht möglich, dass er über Informationen verfügt hat, die wir uns nicht mal in unseren schlimmsten Albträumen vorstellen könnten? Dass konkrete Hinweise darauf.
Scholz war noch nie jemanden, der wirklich ganz gerne die Nase aus dem Fenster gesteckt hat. Das ist mal das Erste.
Ja? Also entscheidungsunfreudig. Ja.
Das Einzige, was er das getan hat, war beim G7-Gipfel in Hamburg. Und das ist ihm ja sowas auf die Füße gefallen, das Ding.
War das nicht der G20-Gipfel? Wo die in der Elbphilharmonie saßen, während draußen die Stadt gebrannt hat. Ja, genau.
Dann ist es so, wenn du nach dem Namen Wirecard fragst, fällt immer auch wieder der Name Scholz.
Ja, klar.
Der Herr Masalak, der Hauptverantwortliche und Hauptgesuchte ist in diesem ganzen Komplex, wo ist er noch hingeflohen? Wo befindet er sich?
Ich bin bei der Wirecard-Thematik ehrlich gesagt nicht ganz so.
Der ist nach Moskau geflohen.
Mhm.
Der sitzt in Moskau. Der weiß auch, warum er in Moskau ist. Die liefern nicht aus. Ich hoffe, dass das alles falsch ist, aber. Dann gibt es auch noch die ganze Cum-Ex-Sache. Ja? In beiden Fällen hat Scholz seine Hand im Spiel gehabt. Der russische Geheimdienst ist nicht dumm. Die wissen Dinge. Und ich glaube, bis zu einem bestimmten Grad können die Druck ausüben. Und man weiß das von Johnson. Johnson gilt bis heute in UK als Putin-Asset.
Okay.
Trump, der steckt bis zu den Fußabsätzen, steckt er in Putins Arsch. Da wedelt er vielleicht noch mit den Zehen und das ist alles, was du noch sehen kannst. Ja? Ja. Und da gibt es eine ganze, ich weiß nicht, wie viele deutsche Abgeordnete und so weiter sich in irgendeinem russischen Hotel bei einem Besuch von einer Prostituierten haben anquatschen lassen. Und jetzt hat der FSB ein Video davon auf Band und kann einen gewissen Druck auf die Leute ausüben. Bis zum bestimmten.
Alle erpressbar, deiner Meinung nach.
Sehr viele.
Von Scholz über.
Anders lässt sich das oft nicht.
Steinmeier, Scholz, anders, Schwesig. Anders
lässt sich das oft nicht erklären. Wie da in der Öffentlichkeit der Stegner von der SPD, also bei Lanz saß, das war ja erbärmlich.
Kann man vielleicht mal ganz kurz erwähnen, was für ein arroganter, unerträglich arroganter Fatzke dieser Typ ist.
Ja, genau.
Aber wirklich, also wenn das Gesicht der SPD ist, dann...
Jedenfalls, da gibt es eine ganze Reihe, wo du dich fragst, hör mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Natürlich, irgendwann mal entsteht eine Koalitionsdisziplin und da können die dann auch gegenüber dem FSB sagen, ich muss Koalitionsdisziplin, ich kann nicht anders, ich muss jetzt mit abstimmen. Aber oft geht es dann eben bis dahin. Und der Scholz war sich seiner Partei nicht sicher. Der war sich nicht sicher, wo seine Partei steht. Der musste wahrscheinlich der SPD hinterher sagen, Leute, wenn wir das jetzt nicht machen, ist diese Koalition zu Ende. Entscheidet euch, ob ihr das wollt oder nicht. Und dann werden natürlich viele an ihre eigene Position, an ihren Geldbeutel und so weiter gedacht haben und sich gedacht haben, ist okay, wir haben relativ viele Mandate bei der letzten Bundestagswahl bekommen. Wenn wir deswegen jetzt die Koalition platzen lassen, werden wir maximal noch 13% kriegen. Als SPD. Maximal. Und dann ist mein Sitz weg. Ja. Das heißt, da gibt es viele Parameter. Ich sage jetzt nicht, dass der Scholz offen erpresst worden ist vom FSB. Ich sage nur, der weiß, dass sie möglicherweise Dinge wissen, die unangenehm wären, wenn die in die Öffentlichkeit kämen. Und deshalb musste eine bestimmte Situation her, wo auch die NATO entsprechend Druck ausübt, wo UK, Frankreich, USA entsprechend Druck ausüben und er dann im Zweifelsfall sagen kann, mir sind die Hände gebunden, ich muss das jetzt machen. Ja. Und was hat er dann angeboten? Der Gepard. Ein Panzer aus den 60er Jahren.
Das wollte ich gerade sagen, ist das nicht der längst total, also die sind ja alle überholt, aber ist das nicht der überholteste Panzer überhaupt?
Der ist so überholt, es gibt aktuell nicht mal Munition dafür. Die Ukraine kriegt die Panzer und man weiß noch nicht, ob es auf diesem Planeten noch Munition dafür gibt.
Da fehlen mir die Worte. Wolfgang, hast du eigentlich Kriegsdienst verweigert oder hast du Kriegsdienst?
Ich habe mich für 2 Jahre als Sanitäter bei der Bundeswehr gemeldet. Ich war Sanitätsunteroffizier.
Man erfährt immer wieder neue Dinge, die einen hier überraschen.
Wenn ich über die Bundeswehr rede, weiß ich, wovon ich rede. Das war 1980 bis 82 und als ich ging, war der Leopard 1 schon Auslaufmodell. Vor 40 Jahren war der Leopard 1 schon Auslaufmodell.
Wir stolpern in komische Zeiten hinein. Wir sind eigentlich mittendrin. Das kann man, glaube ich, wirklich definitiv sagen. Und ob Olaf Scholz jetzt erpresst wird vom FSB oder nicht, wir sind der Podcast der steilen Thesen. Wir nehmen uns einfach raus, das zu sagen. Das ist alles von der Meinungsfreiheit
gedeckt. Wir halten es für möglich. Wir behaupten es nicht. Ich sage nur, es gibt halt, wenn du so hoch gehst als Politiker, bedeutet das, dass du Leute hast, die dich da haben wollen. Und das bedeutet, du musst diesen Leuten etwas schulden, weil wenn du diesen Leuten nichts schuldest, lassen die dich da gar nicht hin. Das ist so, weil dann haben die ja selbst keine Macht mehr.
Ja, das klingt auf jeden Fall plausibel.
So, das heißt, du musst ein paar dreckige Geheimnisse haben. Hat jeder von denen. Das ist einfach so. Das ist das System und das ist übrigens in Diktaturen, meine lieben Diktaturfreunde, nicht besser, ganz im Gegenteil, als in Demokratien. Diktaturen sind in jeder Hinsicht, was das angeht, was die Verteilung von Macht und was vor allen Dingen das Wegnehmen von Macht, die einmal erteilt worden ist, angeht, deutlich besser aufgestellt. Demokratien sind da in jeder Hinsicht besser. Ja, jemand wie Scholz, wenn wir den nicht mehr wollen, wählen wir den ab, dann ist er weg. Dann ist jedes politische Investment, das jemand da reingetan hat, jedes Schuldensammeln, ist null und nichtig, weil der auf einmal keine große Macht mehr hat. Ja, ich habe als Oligarch viel mehr Interesse daran, dass ich mir einen Diktator ranziehe, der dann nach 20 Jahren an der Macht ist und der mir gehört, als dass ich da irgendeinen demokratisch gewählten Kanzler, der möglicherweise nach 4 Jahren wieder weg ist. Ja? Ja? Da investiere ich doch viel weniger, weil ich viel, viel kürzer was davon habe. Also in jeder Hinsicht ist die Demokratie, was Korruption angeht, besser aufgestellt als eine Diktatur. Warum hat sie so gezögert? Ich weiß es nicht. Ich habe ein paar üble Verdachtsmomente jetzt geäußert. Ich möchte nicht behaupten, dass es so war. Ich sage nur, Politik ist ein dreckiges Geschäft. Und da würde selbst Olaf Scholz jetzt wahrscheinlich nicht widersprechen. Ich sage auch nicht, dass Ich würde auch nicht sagen, dass es bei der SPD besser ist als bei der CDU. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Merz über den Merz genauso viele Videos beim FSB auf Platte lagern wie über den Scholz und andere Politiker. Das ist einfach so, nicht jeder hat ins Gesicht von Prostituierten gepinkelt, wie Donald Trump. Aber ja, wir sind halt auch an der Stelle dann wahrscheinlich eher Mittelmaß als Land und das ist manchmal ganz gut so. Können wir es aber heute belassen?
Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, ehrlich gesagt. Also, ich bin völlig raus.
Ich glaube, das gleitet ja so ein bisschen die Satire ab, ne?
Ja, ich glaube auch Olaf Scholz würde natürlich sagen, er würde einfach lehrbuchmäßig vortragen, dass er natürlich so lange gezögert hat, weil er qua seines Amtseids jeglichen Schaden vom deutschen Volk abwenden muss. Das hat er ja auch in dem mittlerweile ja doch sehr steil gegangenen Spiegel-Interview so verlauten.
Und wenn das seine Argumentation war, tatsächlich, wenn es wirklich ganz aktiv seine Ethik war, und damit schließen wir den Kreis heute, dann ist es ja okay. Tatsache ist aber, dass er natürlich dem Ruf Deutschlands in der Welt geschadet hat damit. Das lässt sich nicht anders formulieren. Aber gut, wir sind jetzt da, dass wir versprochen haben, ein paar Waffen zu liefern, für die es keine Munition mehr gibt. Und vielleicht kommen ja irgendwann tatsächlich Waffen, für die es auch noch Munition gibt und die auch tatsächlich nicht sofort, wenn du die auf den Acker schiebst, auseinanderfallen. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Lassen wir es dabei bewenden. Deutschland versucht immer irgendwie billig davonzukommen. Nicht so sehr finanziell billig, sondern politisch billig. Ist damit in den letzten Jahrzehnten auch irgendwie gut gefahren. Realpolitisch gesehen irgendwie gut gefahren. Wir haben es uns mit niemandem wirklich versaut. Wir sind tatsächlich, wenn man in der Welt so rumfragt, eines der beliebtesten Länder der Welt. Und wir haben den Reisepass, mit dem man in dieser Welt durch die meisten Grenzen kommt, ohne Visum. So, ja.
Weiß bloß die eigene Bevölkerung noch nicht so richtig, dass wir die beliebtesten sind. Also
das, wir können das selbst nicht glauben. Wir kennen uns ja. Wie kann der Rest der Welt so dumm sein? Genau.
Eine etwas ernst gemeinte Frage habe ich noch an dich. Wir haben uns ja, glaube ich, Anfang März das erste Mal über den Russland- und Ukraine-Konflikt unterhalten. Da war der noch sehr frisch. Jetzt ist er immer noch frisch, aber halt eben auch 2 Monate älter. Wie groß würdest du, weil ich dir da einfach viel Expertise zutraue, wie groß würdest du jetzt denn die reelle Gefahr einer atomaren Eskalation tatsächlich einschätzen? Damals sagtest du, du hältst das für, wenn ich mich recht entsinne, äußerst unwahrscheinlich. Aber das Blatt hat sich jetzt vielleicht nicht komplett gewendet, aber es hat zumindest schon mal so einen leichten Luftzug bekommen.
Putin wird, bevor er sich komplett aus der Ukraine zurückziehen muss, und das wird so kommen, Gefechtsfeldatomwaffen einsetzen. Da bin ich zu 80% sicher. Ja. Er will sich nicht vor der Geschichte vorwerfen lassen wollen, nicht alles versucht zu haben.
Aber sind die Landstriche dann komplett unbewohnbar oder was? Also ich habe wirklich von diesen ganzen Waffensystemen 0,0 Ahnung.
Ist Hiroshima heute unbewohnt?
Ja, hör mal, das ist aber 77 Jahre her.
Die atomare Verseuchung ist da und ich würde das wahrscheinlich auf 100, 150, 200 Jahre nicht mehr als Acker verwenden, das Land. Tatsache ist aber, dass ich denke, nach relativ kurzer Zeit ist es wieder bewohnbar, vor allem wenn die oberen Bodenschichten abträgst. Aber ich bin da auch jetzt kein Fach. Ich habe sowas mal gelesen, dass es tatsächlich nicht so ist, dass dann weite Landstriche komplett unbewohnbar werden. Man muss sich das auch beim globalen nuklearen Krieg. Es kann sein, dass das die gesamte Erdbevölkerung ausrottet, aber nicht durch den Ersteinschlag, sondern dadurch, dass danach die gesellschaftlichen Ordnung zusammenbrechen und die Leute nicht mehr wissen, was sie essen, von wo sie essen können, wo überhaupt Anbaumöglichkeit ist. Es ist keine Organisation mehr da, die sagt, hier kriegt ihr Lebensmittel, die bedenkenlos gegessen werden können, hier könnt ihr noch leben, da müssen wir erst 30 Jahre warten, da können wir durch Abtragen der oberen Erdschichten was machen und so weiter. Das ist die Gefahr. des letzten, und wahrscheinlich wird auch nicht die gesamte Weltbevölkerung sterben, sondern selbst in diesem schlechtesten Fall wird 1 Milliarde Menschen übrig bleiben, weil wer wirft tatsächlich eine Bombe auf die Sahelzone? Ergibt keinen Sinn. Ja. Auch den nuklearen Winter glaube ich jetzt noch nicht, der in den 80er Jahren dann immer gepredigt wurde. Ich weiß nicht, wie da die neueste Forschung ist. Ganz klar Europa, Nordamerika, Russland und so weiter, das wird wahrscheinlich alles vollständig entvölkert. Da werden nur noch einzelne Siedlungen über eine gewisse Zeit überleben, die dann vielleicht irgendwie noch gerettet werden können und woanders hin verfrachtet werden können. Aber das
ist. Okay, stopp an der Stelle, bevor mir schlecht wird.
Aber wie gesagt, die Chance, die ist gleich null.
Aber du glaubst, dass er den Einsatz von taktischen Atomwaffen durchaus, dass man das, ihm das durchaus
zuzutrauen ist. Das zieht er ernsthaft in Erwägung, ganz klar.
So, und jetzt eine taktische Atomwaffe macht aber auch keinen Sinn auf eine Großstadt wie Kiew oder so. Also dann das wäre ja völliger Wahnsinn. Was will er denn
noch mit der Stadt anfangen? Die verpufft, die haut 2 Wohnblöcke nieder und fertig.
Ach so, ist das so, ja?
Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das ist schon eine mächtige Explosion. Da ist dann vielleicht im Umkreis von 500 Meter bis 1 Kilometer ist dann wirklich viel kaputt. Ja, aber die ist deutlich kleiner als die Hiroshima-Waffe. Das ist dann eher tatsächlich ein politisches Statement, um nochmal zu sagen, ich kann auch anders. Ja, zieht euch zurück, um in der Öffentlichkeit nochmal Angst vor einem großen Atomkrieg und eventuell den politischen Willen zu attackieren. Das wird er in jedem Fall versuchen, wenn der Westen an der Stelle sagt, ja, und? Ja.
Meinst du, das wäre so? Meinst du, wir würden dann sagen, ist uns doch egal, zünd doch, was du willst,
wir greifen nicht ein? Wir werden nicht sagen, ist uns doch egal. Was dann kommt, ist ein konzentrierter Schlag. Du kannst jetzt auch nicht einfach so vorstellen, dass der Putin jetzt auf den Knopf drückt und dann schlagen da diese Gefechtsfeld-Atomwaffen ein. Das sind ganz bestimmte Abschlussrampen, die muss der erstmal vor Ort bringen und die gibt es im Augenblick noch nicht. Das heißt, die Abschlussrampen sind da, aber die Waffen sind noch nicht da und die können sie über Satelliten sehen. Wenn diese Waffen also tatsächlich vor Ort dahin bringt, ja, dann kann es sein, dass dann schon die Ukrainer sagen, alles klar, jetzt attackieren wir genau das. Das heißt, es ist gar nicht so einfach für den Putin, das da unterzubringen. Auf Satellitenbild wirst du immer, der bräuchte also, sagen wir mal, ein sicheres 2 bis 3 Wochen dauerndes Wolkenband, um das da hinzubringen, damit er das dann abschießen kann, ohne dass das vorher entdeckt wird. Und dann müssen alle anderen Nachrichtenkanäle in Russland wasserdicht sein und nichts mehr abgehört werden, damit da nichts, und die amerikanische Aufklärung ist überall. Und die stehen im direkten Draht mit der Ukraine. Ja, wenn die sagen, da in dem Bereich werden gerade Gefechtsfeldatomköpfe hingebracht und installiert, dann werden die das attackieren. Mit allem, was sie noch haben. Und die Amis werden liefern, dass die Ukrainer das haben. Und die Amis werden dafür sorgen, dass die russische Abwehr gestört wird, dass die Funkabwehr gestört wird und so weiter.
In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich das hier abmoderieren soll. Das war eine etwas beklemmende Folge, leider steil, die wir trotzdem versucht haben, mit ein bisschen Humor aufzulockern. Es wird eine Anschlussepisode geben, in der Wolfgang und ich darüber diskutieren werden, warum insbesondere Deutschland immer noch große Schwierigkeiten damit hat, Faschismus als solchen zu erkennen und wahrzunehmen und auch zu bekämpfen.
Oh, das ist weltweit. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist weltweit. Sonst wäre Putin in anderen Teilen der Welt anders begegnet worden.
1:2 soll es das für heute gewesen sein, 1 Stunde und fast 20 Minuten. Bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen würden. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, wenn euch die anderen Folgen gefallen haben, dann bewertet uns mit 5 Sternen bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall dort, wo es ein Bewertungssystem gibt, dürft ihr uns gerne mit 5 Sternen belohnen. Darüber freuen wir uns sehr. Ebenfalls freuen wir uns über eine kleine Spende in unsere virtuelle Kaffeekasse. Der Wolfgang trinkt gerne Kaffee und vor allen Dingen gerne die teuren Arabica-Bohnen, die es nur bei Edusho, Chibo oder sonst wo in irgendwelchen Feinkostläden gibt. Und die kosten nun mal einfach auch ein bisschen Geld. 5 Euro im Monat müssen es da schon sein, damit ihr mit steilen Bonus-Episoden belohnt werdet und der Wolfgang mit einem Tässchen wirklich ganz besonders guten Kaffee.
Und nur Fairtrade.
Nur Fairtrade
natürlich. Mit Spitzenbezahlung für alle Einsatzkräfte.
Absolut, absolut. Also 5 Euro, da dürft ihr euch gerne ein Abo klicken. Die nächsten Bonus-Episoden gibt es im Mai mit 2 sehr, sehr interessanten Gästen. Möchte ich noch gar nicht verraten, wer das sein wird, aber darauf freuen Wolfgang und ich uns auch schon ganz besonders. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, Hoffen wir auf bessere Zeiten, hoffen wir auf ein, ich weiß gar nicht, worauf man hoffen
soll. Aufs Kriegsende.
Aufs Kriegsende, ich denke auch. Aufs Kriegsende, das macht am meisten Sinn. Und auf ein schnelles, auf so wenig noch vergossenes Blut wie nötig. Ich denke, das macht am meisten irgendwie Sinn. Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.